Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Wenn ich Bilder sehe aus Sri Lanka, ich habe manchmal Sehnsucht und wenn ich da bin, vermisse ich Deutschland. Es gehört irgendwie beides zu mir. Es ist unglaublich traurig, sich in seine eigene Familie fremd zu fühlen, weil man erwachsen ist, weil man deutsch ist und nicht mehr der tamilische Junge ist, den vielleicht die Mutter erwartet hätte. Heimat ist für mich etwas, was man nicht beschreiben kann. Ist etwas, was man empfindet.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Weltwach, in diesem Fall zur Fortsetzung unserer Doppelfolge mit Dr. Umeswaran Arunagiri Nathan. Er hat ja in der letzten Folge schon davon erzählt, wie er als unbegleiteter 12-jähriger tamilischer Junge aus dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland kam. Und in dieser Folge setzen wir nun also unsere Unterhaltung über seine gleichermaßen beeindruckende, wie ich finde, auch bewegende Lebensgeschichte fort. Umes erinnert sich in diesem Gespräch daran zurück, wie er versuchte, in Deutschland Fuß zu fassen, wie ihm immer wieder riesige bürokratische Hürden in den Weg gestellt wurden, Hürden, die ihn mitunter auch an den Rand des Aufgebens brachten und wie ihm dann aber auf der anderen Seite auch immer wieder gewaltige Hilfsbereitschaft zuteil wurde. Heimat ist etwas, das man empfindet, sagt Umes in diesem Gespräch. Und er versucht darin unter anderem die Möglichkeiten, Erwartungen und Probleme für eine gelungene Integration auszuloten. Er reflektiert über einen zielführenden Umgang mit Rassismus. Er wirbt um Verständnis für Geflüchtete und er ermutigt zugleich auch Geflüchtete, sich in die deutsche Gesellschaft einzubringen. Und außerdem erzählt er, bleibt dafür unbedingt dran bis zum Ende, erzählt, wie es für ihn schließlich war, nach vielen Jahren nach Sri Lanka zurückzukehren und endlich seine Familie wiederzusehen. Ich hoffe und bin eigentlich sicher, dass ihr auch aus diesem zweiten Teil unseres Gespräches das eine oder andere für euch ziehen könnt. Und deswegen geht's damit jetzt auch los. Bitteschön. Umes, die Glocken läuten gerade wieder im Hintergrund.
Ja.
Wir sitzen immer noch bei dir in Hamburg und setzen das Gespräch über dein Leben fort.
Ja.
Das haben wir in der letzten Folge begonnen und sind jetzt angekommen nach einer langen, kräftezehrenden Reise durchs Ungewisse hindurch in Frankfurt am Flughafen. Endlich nach, ich glaube, 8 Monaten, richtig?
Ja, genau.
Eine Woche sollte es dauern. So hat es der Schlepper versprochen, deiner Mutter.
Ja.
8 Monate später bist du dann endlich in Frankfurt angekommen und hattest ja eigentlich gar nicht so richtig irgendwelche Vorstellungen, was dich da erwartet, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin, das war die Nacht von 9. auf 10. September 91.
Aha.
Da bin ich angekommen. Da war ich ja schon 13 Jahre alt.
Schon, ist natürlich relativ
genau.
Zu sehen. Also du hattest auf der Flucht, auf der Reise Geburtstag.
Genau.
Wahrscheinlich ist der Begriff Flucht besser als Reise.
Genau, es war eine Flucht,
Es war eine Flucht.
Ja, und ich
Du warst so lange unterwegs, dass du also jetzt mittlerweile 13 warst. Schon 13 oder auch trotzdem und nach wie vor nur 13, denn du warst immer noch ein sehr, sehr junger Mensch, der viel erlebt hatte und nun sich also an diesem fremden Ort wiederfand. Welche Erinnerungen hast du an deine Ankunft
ist natürlich,
in Frankfurt?
Ich komme ja meinem Ziel sehr nah.
Ja.
Und es ist natürlich eine positive Entwicklung. Man ist mit 12 Jahren losgeschickt worden von meiner Mama. Natürlich ungewiss, wann ich überhaupt und wie sicher in Deutschland ankomme. Und letztendlich hat die Reise ja nicht eine Woche, sondern über 8 Monate gedauert. Und während dieser Zeit entwickelt man ja auch Zweifel daran, ob und wann und wie. Und wenn man dann doch plötzlich dort angekommen ist, in Frankfurt am Flughafen, auch wenn man nicht draußen, vielleicht bei meinem Onkel zu Hause, aber dort im Flughafen, dann ist man ja sein Ziel so nah, dass auch daraus auch positive Energie hervorruft. Und ich war natürlich, als ich angekommen bin, das weiß ich noch ganz genau, ich war sehr erschöpft, ich war müde, ich hatte Hunger, ich war glücklich, aber ich hatte auch Angst. Angst davor, was machen die jetzt mit mir? Schicken die mich wieder zurück? Wie läuft das Ganze jetzt? Was passiert jetzt? Und ich war so müde, dass ich eingeschlafen bin auf einer Bank. Es gab keine Kontrolle, weil ich hatte nichts, kein Papier, ich hatte keinen Ausweis. Mhm. Weil all das musste ich ja vernichten im Flugzeug.
Im Flugzeug, also du hattest sie noch beim Zustieg, um überhaupt das Flugzeug betreten zu können?
Genau, so und im Flugzeug, das hat man uns trainiert,
ja.
Dass ich wusste nicht, dass ich in Spanien lande und dann weiterfliege. Man hat aber gesagt, du steigst nicht aus, der Flieger fliegt dann weiter. Mhm. Und Stunde später musst du anfangen, die Pässe zu vernichten. Nicht nur von mir, auch von einer Mutter mit zwei Kindern. Man hat uns erzählt, wie man das machen soll, auf der Toilette. Und dass man die äußere Seiten abreißt, die einweichen lässt vorher. Die kleinen sozusagen zerlegt und ich habe das innerhalb 5 Minuten erledigt. War aufgeregt natürlich, weil es ist ein illegales Geschäft, was ich da gemacht habe. Und dann war ich ohne Papiere Flughafen und ich bin einfach nur eingeschlafen und bin dann geweckt worden, tatsächlich durch einen Apparat, wo ein Typ saß und das Ding hat geputzt. So eine Reinigungsmaschine.
Aha. Ah ja, so ein kleiner Wagen, der dann da durch die Gegend fährt.
Und ja. Ich fand das toll. Wow. Dann habe ich mir erinnert, auf Sri Lanka haben wir so Palmenblätter genommen oder Kokosnussschale, um zu putzen, zu polieren.
Ja.
Und dann sitzt ein Herr, der fährt rum. Und das hat mich gut in den Moment abgelenkt. Und dann kamen aber zwei Bundesgrenzschutzbeamten, grün gekleidet. Vor denen hatte ich Angst. Die hatten Waffen. Und die waren uniformiert.
Das und hat natürlich keine guten Assoziationen in dir geweckt.
Nee, ich war geprägt aus dem Krieg. Uniformierte Menschen sind böse. Und uniformierte Menschen, die töten. Und die haben Waffen. Und ich hatte meine Vorurteile begründet, geprägt. Dann brachten sie mich in so ein Kammerchen von Bundesgrenzschutzbeamten. Ich saß da. Habe auf den Boden geschaut, weil ich habe mich nicht getraut, die in die Augen zu schauen. Und dann sprachen die ganze Zeit Deutsch. Also heute weiß ich, dass Deutsch ist. Und ich habe kein Wort verstanden und ich wusste nicht, was machen die mit mir? Was passiert mit mir? Und da war ein Übersetzer da, ein Dolmetscher, der für mich die Übersetzung gemacht hat. Und ich habe dann sofort auf Tamil gesagt, bitte, 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 tun Sie alles dafür, dass ich hier bleibe. Und ja gut. Er hat seine Aufgaben gemacht, er konnte nicht, er hatte keine Macht.
Ja, ja, klar. Aber du hattest zumindest jemanden, der dich verstand, den du verstandest. Ja. Das war wahrscheinlich schon mal wichtig in dem Moment.
Ich habe mich so gefreut, den zu sehen,
ja.
Weil er hatte meine Hautfarbe, der sprach meine Muttersprache. Und der war mir natürlich 1000-mal vertrauter als jeder andere dort, die alle weiß waren, blond, blaue Augen oder grün und noch Waffen und uniformiert. Und dann saß ich stundenlang wieder dort in diesem Kammerchen, schaute nur auf den Boden und hatte Angst vor diesen Leuten. Und da ist etwas geschehen, was sehr prägend ist. Was auch für mich der Grundstein ist für mein aktuelles Buch Grundfarbe Deutsch. Mhm. Da ist ein Beamter zu mir gekommen und er gab mir ein Stück Schokolade. Mhm. Das war Milka-Schokolade, weil die Farbe lila, vergesse ich nicht. Jedes Mal, wenn ich Milka-Schokolade, die Packung sehe, bin ich tatsächlich ein kleines Kind. Ich habe dieses Stück Schokolade genommen, es ist mir auf der Zunge verschmolzen. Ich empfand Glücksmoment. Ich glaube nicht, dass es der Zucker war im Blut, vielmehr die Geste diesen Mannes. Ich hatte Angst vor diesem, ich habe meine Vorurteile und der kommt zu mir und bietet dir ein Stück Schokolade. Und in dem Moment, bei all dieser Ängste und die Anspannungen, zugleich mein Vorurteil, weggeblasen. Das fand ich toll. Der Mittel war der Dialog. Er hat zu mir einen Dialog gesucht. Wir sprachen nicht dieselbe Sprache, aber allein die Geste, die er getan hat.
Und so eine kleine Geste und ja. so kraftvoll.
Genau.
Er hat ja nie geahnt, dass das regelrecht dein Leben prägt, dass du Jahrzehnte später noch davon erzählen würdest.
Überhaupt nicht. Auch ich nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich Angst vor jemandem habe, den ich nicht kenne, nur aus der Tatsache, dass er uniformiert ist, dass er fremd aussieht, dass er eine Waffe trägt, dass ich auf ihn etwas projiziere, was ich aus dem Krieg kenne.
Ja.
Unfair. Mit Vorurteil verhaftet. Und der bietet dir ein Schokolade. Unglaublich toll.
Es ist so lehrreich in so vielerlei Hinsicht. Also zum einen zum Thema Vorurteile, was du sagst über dein eigenes Denken, aber natürlich auch zum, das klingt jetzt so abgegriffen, aber die große Kraft einer kleinen Geste.
Ja.
Stellen wir uns mal vor, es gibt ja natürlich auch nicht wenige unfreundliche Beamte, die einfach schlecht drauf sind und jetzt auch nicht so motiviert sind in ihrem Job vielleicht. Stell dir mal vor, du hättest in dieser Situation dieser Verletzbarkeit, du warst wahnsinnig unsicher, verletzlich, eingeschüchtert, ängstlich, wärst auf einen Beamten getroffen, der dich angeschrien hätte, der sich gegenteilig verhalten hätte.
Es gab auch diese Momente. Ich habe auch später, im weiteren Verlauf.
Sicherlich. Aber dieser Moment
ist so prägend, weil ich selbst reflektiert habe für mein Vorurteil gegenüber einem Menschen, der es nicht verdient hat, so gefährlich eingestuft zu werden. Ich habe gelernt. Und ich finde, es ist eine interessante Begegnung und auch ein Impuls, den ich in meinem Buch verarbeite, um die Gesellschaft mitzugeben. Nicht jeder muss das selbst erlebt haben, aber das, was ich erlebt habe, was ich daraus gezogen habe, lehrreich, möchte ich einfach den anderen Menschen mitteilen. Und es war,
weil es eben lehrreich ist, nicht nur in Bezug auf Beamte, sondern genau wie du es ja schon angedeutet hast, er war nun der andere, der Fremde in deinen Augen, weil er bewaffnet und uniformiert war, aber die anderen, die Fremden, gibt es ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Genau, und es ist ja auch so, ich meine, oft sprechen wir von Fremden, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, vergessen aber dabei, dass wir in den Augen von den Flüchtlingen auch Fremde sind, dass auch sie uns gegenüber skeptisch und Vorurteile haben. Ich war so froh, dass dann eine Dame kam, eine große, blondhaarige Dame vom Jugendamt in Hessen, die mich da abgeholt hat. Interessant, sie war auch fremd, aber ich konnte sie vertrauen, weil sie strahlte so was Mütterliches, so eine liebevolle Geborgenheit, Sozialarbeiterin, und fragte mich in einem Kinderheim in Hessen und ich hatte so einen Hunger. Ich habe noch nichts gegessen, außer diesen Stück Schokolade und ich bekam Pizza zum Essen. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was essen die Deutschen?
Begeistert oder angeekelt?
Nein, angeekelt. Was? Das war so blutig in der Mitte. Ich kannte ja mit den Tomatensauce nicht. Dann habe ich gedacht, sieht so blutig aus. Warum essen die so einen Scheiß? Und ich habe tatsächlich diesen braun gold gebrannten Ränder abgeschnitten und diesen saftigen Pizza, das was in der Mitte ist, was ich heute essen würde, zur Seite gepackt.
Ach, du hast nur die Ränder gegessen?
Die Ränder gegessen, ja. Und das reichte natürlich nicht aus. Ich habe zum Glück eine Banane bekommen und das kannte ich ja nämlich aus Sri Lanka. Und so war meine erste Begegnung. Heute würde ich gerne Pizza essen, aber nur saftigen in der Mitte. Am besten mit ganz viel Tomatensauce. Und das war im Kinderheim und es war toll, das war so ein Kinderheim, da gab es Äpfelbäume und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Apfelbaum gesehen und ich wollte unbedingt gerne einen Apfel einfach pflücken und das war nicht reif, ist mir egal, ich habe einfach runtergepflückt, reingebissen, es war nicht süß, aber egal, das war toll und da habe ich erzählt, dass ich einen Onkel habe in Hamburg und dann habe ich die Telefonnummer aufgeschrieben, die hatte ich ja auswendig. Die habe ich immer noch auswendig, die Adresse auch, weil das vergisst man niemals. Und dann kam am 11. September 1991 mein Onkel aus Hamburg, stand vor mir, schaute ihn an, passt schon. Ich habe ihn ja von Bildern gesehen.
Du kanntest ihn ja überhaupt nicht, er dich auch nicht.
Nee. Und Da hat er mich abgeholt und hat meine Tante aus Hamburg noch so sri lankanische Süßigkeiten gemacht für mich und habe die gegessen nach langer Zeit. Es war schön, diese Düfte zu riechen, weil manche Düfte dich an dein Kindheit erinnern. Und es war schön, nach so langer Zeit etwas zu essen, was du von deinen Großeltern kanntest. Dann kam ich in Hamburg an, hier in dieser Stadt, wo ich heute bin, im Osten von Hamburg, in Möhmansberg, und stand vor einem Hochhaus. Und ich war so glücklich, ich war so stolz. Und ich träumte, eines Tages in einem Hochhaus zu wohnen. Hm. Und ich habe als Kind immer gedacht, nur reiche Menschen können sich sowas erlauben, in einem Hochhaus zu wohnen, weil es muss doch teuer sein. Und heute ist es anders, aber damals war es super. Es war unglaublich, auch mit dem Fahrstuhl zu fahren. Meine kurze Geschichte, es werden viele Sachen auch bewusst, was für eine tolle Mutter ich habe und was Mütter allgemein sich Gedanken machen auf diese Erden, wenn es um deren Kinder geht. Meine Mutter ist in Colombo vor der Reise.
Sri Lanka.
Ja, Sri Lanka. Sie wusste ja, dass ich irgendwie ins Ausland komme. Sie hat mich mitgenommen. Es gab ein einziges Gebäude, wo wir reinkommen dürften. Eine Bank. Da gab es einen Fahrstuhl. Sie hat mit mir geübt, wie man im Fahrstuhl fährt. Dass man reinkommt, dass man Stockwerke drucken kann. Da gibt es eine Alarmtaste.
Soweit hat sie schon gedacht.
Ja. Das hat sie gemacht. Die hat einmal gemacht und hat sie gesagt, ich soll einen Knopf betätigen. Und dann ist sie, und das war 1990, gab ein einziges Einkaufszentrum in Colombo, die hatten eine Rolltreppe. Und sie hat das auch mit mir geübt, dort. Und das finde ich unglaublich toll, jetzt als erwachsener Mensch, worüber sie sich alles Gedanken machen. Sie ist nicht mal einmal geflogen, irgendwo. Ja?
Ja, das ist schon beeindruckend, ja.
Und dann hat sie noch für mich Süßigkeiten gekauft, damals gesagt, wenn der Flieger abhebt, dann musst du immer ganz lange lutschen, damit du nicht deine Ohrenschmerzen bekommst. Auch das hat sie nur vom Hören.
Sie kannte die Tricks, ja.
Und das fand ich toll, jetzt nochmal. Und jetzt stehe ich wieder in einem Hochhaus in Hamburg und es hat irgendwie 11 Stockwerke. Mein Onkel wohnte damals im 3. Stockwerk. Und das war toll. Wir hatten 55 Quadratmeter, 2 Zimmer, Onkel, Tante, Cousin, Cousine und ich.
Ist schon auch gut gefüllt, die Wohnung.
Ist gut gefüllt, aber es war immer noch ein Luxus.
Ja, weil, für dich schon.
Ja.
Für sie war es natürlich schon auch eine gewisse Entscheidung zu sagen, okay, wir teilen diesen Wohnraum, den wir haben, der eigentlich schon nach deutschen Verhältnissen gut gefüllt ist.
Ja, das war natürlich, mussten mein Onkel und Tante vieles einstecken. Ich meine, ich bin in diese Wohnung reingekommen, die haben kleine Kinder. Und ich brauchte einen Schlafplatz. Und die haben nicht viel Geld verdient. Und wir haben damals, gab es kein eBay-Kleinanzeige. Es gab eine Zeitung namens Avis. Und da konnte man eine Seite finden, wo Leute Möbel verschenkt haben. So hat mein Onkel für mich ein Möbel abgeholt von einem Vater hier in Schleswig-Holstein, dessen Sohn zum Studieren weggegangen ist. Und dann durfte ich da hingehen und habe ein Bett, den man dann aufklappen durfte. Und dann daneben so einen Schreibtisch, einen Stuhl haben wir noch gehabt. Und es war in diesem Wohnzimmer, es war meine Ecke.
Ja.
Ich habe Deutsch gelernt, mein Onkel hat tamilische Fernsehen geguckt, meine Tante hat tamilische Radio und ich musste mittendrin der, die das lernen. Dann habe ich nur gedacht, was soll das? Ja, aber es war trotzdem ein Platz für mich, wo ich sein könnte, in Frieden.
Ist es dir relativ leicht gefallen, dich bei ihnen daheim bald geborgen, sicher angekommen zu fühlen? Nicht nur geduldet?
Ja, es war für mich nicht so leicht, weil wenn du von zu Hause weg bist und du warst schon selbstständig, ich habe ja mit 11 Jahren schon Geld verdient für mich, für die Familie.
Ja.
Und dann warst du über 8 Monate alleine unterwegs und du hast natürlich alleine die Entscheidung für dich getroffen. Und du hast ja auch für dich Verantwortung, zugleich hast du auch diese gewisse Freiheiten, weil du selbst die Entscheidung triffst. Und dann kommst du plötzlich in einem Haus rein, wo die Entscheidung für dich kontrolliert wird, sondern du bestimmst nicht, sondern dein Onkel und Tante.
Du musst dich komplett unterordnen.
Genau. Und das hat mir unglaublich schwer. Mhm. Das war nicht einfach für mich. Und es war auch nicht einfach meine Onkel und Tante, weil ich natürlich vieles kannte für mich. Ich war ja auf dem Papier ein Kind, aber ich hatte eine Reife eines Erwachsenen. Und das war für uns, für beide nicht einfach gewesen zu Hause. Ich habe auf die Kinder aufgepasst. Ich habe jeden Tag, ich war zuständig für die Wäsche dort, jeden Tag. Wir mussten jeden Tag waschen. Ich meine, klar, es sind zwei Kinder. Und ich habe auch 2-3 Jahre auch jeden Abend, weil meine Tante zum Putzen war, Abendessen vorbereitet. Also ich habe zu Hause sehr viel mitgemacht, aber es war nicht für mich fremd, weil ich kannte das ja aus Sri Lanka. Und heute bin ich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil ich auch damit Dinge so organisieren kann. Ich kann einen Haushalt führen, bevor ich überhaupt eine eigene Wohnung hatte. Also das war schon nachhinein schön, aber wenn man Jugendliche ist, ist man dann irgendwie, möchte man gerne mehr Freizeit haben. Das kennt man ja, aber das fand ich nicht so schlimm. Ich fand das vielmehr schlimm, dass sie das Gefühl hatten, mich beschützen zu müssen. Zum Beispiel, ich musste um 18 Uhr schon zu Hause sein. Da war ich schon 18. Aber für die ist es irgendwie, ja, die hatten natürlich Verantwortung, ne, gegenüber meiner Mutter.
Ja.
Und ich meine, ich war mit 12 Jahren schon in Afrika unterwegs nach 18 Uhr.
Hast du dann natürlich auch gesagt.
Genau.
War schwer für dich, das so zu akzeptieren.
Genau, und das war für mich unglaublich schwer. Und auch für meine Onkel und Tante war es sehr schwierig. Aber wir haben das am Ende, also ich bin heute so froh und dankbar, dass mein Onkel damals diese Entscheidung getroffen hat,
ja,
dass er mich aufgenommen hat. Und er musste ja für mich die ganzen Behördengänge organisieren. Der musste für mich die, nicht Bürgschaft, sondern damals Patenschaft. Also der musste ja dann irgendwie dafür sorgen, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt. Und Vormundschaft hieß es damals, glaube ich, genau. Weil sonst hätte er Jugendamt mich übernommen, weil ich ja minderjähriger, ja, unbegleiteter Flüchtling. Und dann einen Asylantrag stellen, den Papierkram ausfüllen. Man muss ja die Anwaltkosten finanzieren. Das ist schon enorm viel Belastung für
zusätzlich
meinen Onkel.
Zusätzlich zu dem Geld, das er ja schon für den Schlepper damals bezahlt hatte. Genau. Also er hat schon sehr viel für dich getan damals.
Und ich könnte gar nicht zur Arbeit gehen, weil ich habe kein Arbeitserlaubnis bekommen. Ja. Ich war damals 13 Jahre alt. Ich wünschte, ich könnte gerne. Ich bin auch zu Behörden hingegangen, habe gesagt, ich möchte arbeiten. Haben gesagt, nein, Sie dürfen nicht arbeiten. Und das fand ich schrecklich, dass ich hätte mir gerne meinen Onkel und Tante finanziell auch unterstützt, indem ich arbeite, weil ich hätte ja irgendwo putzen können mit 13 auch. Warum denn nicht?
Ja.
Aber das ging nicht. Wir haben 6 Monate gebraucht, um eine Schule zu finden, wo wir Deutsch lernen. Und damals hieß es Vorbereitungsklassen. Es gab in Hamburg nur 3 Schulen. Heute gibt es in jeder Ecke eine Schule, wo Flüchtlingskinder oder zugewanderten Kinder Deutsch lernen können. Und nach 6 Monaten kam ich in meine Schule. Das hieß damals die Gesamtschule Mümmelmannsberg, also heute Stadtteilschule Mümmelmannsberg. Ich war sehr aufgeregt und es war unglaublich toll, mein erster Schultag. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war schön. Ich hatte unglaublich tolle Lehrer gehabt, die liebevoll mich aufgenommen haben, meine Klassenkameraden. Hm. Wir hatten damals auch viele Flüchtlinge aus Jugoslawien gehabt und viele kurdische Flüchtlinge. Wir haben ABCD gelernt, Schreibschritt habe ich in Deutschland gelernt und jeden Tag 20 Vokabeln gelernt und das Kochen und Sport. Und ich bin so sehr von meiner Schule geprägt und ich habe auch in meiner Schule gelernt, ja, wie ist es mit Menschen anderer Kulturen zusammenzuleben? Wie ist es mit Menschen anderer Hautfarbe zusammenzuleben? Wie ist es mit Menschen anderer Religion zusammenzuleben? Toleranz und diese Vielfalt, was wir in der Gesellschaft haben, die habe ich dort kennenlernen dürfen. Natürlich nicht in den ersten 6 Monaten, weil da war ich natürlich in einem kleinen Sri Lanka, in diesem 55 Quadratmeter in Hamburg-Möhrensberg. Und ich habe ja mein letztes Buch auch für meine Schule gewidmet, weil meine Schule hat den Grundstein gelegt für das, was ich heute bin. Und unglaublich toll.
Die Schule und auch ganz bestimmte Lehrerinnen und Lehrer, ja, natürlich auch, genau, deine Mitschüler, denn muss man vielleicht auch dazu sagen, die Herausforderungen haben wir vorhin schon angedeutet, die gingen natürlich für dich weiter. Die Schule hat dir wahnsinnig viel Freude bereitet, das war ja auch schon in Sri Lanka so gewesen, du bist gerne zur Schule gegangen, du liebtest die Interaktion mit deinen ganzen Freunden unterwegs zu sein.
Ich war auch sehr politisch. Also ich bin in der 9. Klasse tatsächlich auch Klassensprecher geworden. Das war Zufall, weil wir brauchten einen Klassensprecher. Der Fatih, ein Klassenkamerad von mir, ein türkisch Abstammender, sagte ganz laut, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich in der 6. Klasse auch Klassensprecher war. Umes möchte Klassensprecher werden. Und so bin ich dann sofort dann zum Klassensprecher gewählt worden. Und dann im gleichen Jahrgang, also 9. Klasse, auch Schulsprecher geworden. Ja. In meiner Schule. Und das war schon nachhinein sehr gut, weil ich sprach damals nicht so gut Deutsch und ich habe mich eher dafür geschämt, meinen Mund aufzumachen, weil man ja Dinge falsch aussprechen kann. Und so war ich gezwungen, vor gesammelten Schülerschaften zu sprechen zu müssen. Und 97 bis 99 war ich auch im Vorstand der Landesschülervertretung in Hamburg.
Hast dich echt engagiert.
Genau, ja. Und das war dann irgendwie ganz gut, dass ich dann dadurch auch viel in Hamburg unterwegs war und auch ein Netzwerk aufgebaut habe. Und das ging ja so weit, dass ich dann gar nicht mehr in Hamburg bleiben dürfte. Es war dann so, dass mein Asylantrag abgelehnt wurde.
Ich wollte gerade sagen, umso frappierender, nachdem du dich so engagiert hast, deine Netzwerke aufgebaut hast, hier angekommen warst, umso frappierender und frustrierender, Verzweiflung weckender muss es ja gewesen sein.
Das war für mich ein Schreck.
Ein Ablehnungsbescheid schlussendlich zu bekommen.
Ich habe zweimal in meinem Leben in Deutschland Zweifel gehabt an meine Zukunft. Zweimal waren das genau, kann ich ganz gut erinnern. Zweimal, wo ich überfordert war, dass ich die Kontrolle über mich selbst nicht hatte. Und das war tatsächlich, als ich damals in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse einen Abschiebebescheid bekam, dass ich binnen 30 Tagen Deutschland verlassen soll. Und ich weiß noch, wie diese Post ankam. Meine Tante konnte das nicht verstehen und hat gesagt, ich soll lesen. Ich kam von der Schule. Ich habe es gelesen und ich saß sofort auf dem Sofa. Es war ein dunkelgrünes Sofa. Und meine Tante hat sofort gewusst, was der Inhalt ist. Und ich war so verzweifelt. Es gibt einen Platz in diesem Hochhaus. Manchmal möchte ich gerne wieder dahin gehen, weil es so ein Ort war, wo ich oft stand, wenn ich so schlecht ging oder wenn ich Sorgen hatte. Und es war im 11. Stockwerk in diesem Gebäude. Und es war an dem Tag und ich war so überfordert, dass ich da war und ich hatte so viele Bilder im Kopf, dass ich zurück nach Sri Lanka muss und das muss doch schrecklich, meiner Mutter in die Augen zu gucken. All diese Hoffnung, all die Kraft, die meine Eltern in mich reingesteckt haben, wird damit kaputt gemacht. Es fühlte sich so an, dass man Bäumchen verpflanzt und es ist nicht einfach, Baum zu verpflanzen, dass sie neuen Wurzeln bekommen. Und ich hatte schon meine Wurzeln und die ersten Blätter, die noch hellgrün waren. Und dann dieses Bäumchen rauszureißen, das ist schmerzhaft, das ist so blutig, das ist so, dass ich dachte, ob ich vielleicht doch springen sollte. Und ich habe tatsächlich von oben noch beobachten können, wie Mütter ihre Kinder auf dem Kinderwagen hatten. Und das war gut so, weil ich dann irgendwie dachte, wie viel Energie und Hoffnung meine Mutter in mich reingesteckt hat. Und es wäre unverantwortlich, es wäre egoistisch, nur weil du überfordert bist, dass du dein Leben nimmst. Bin ich gesprungen. Das war das erste Mal. Und ich bin am nächsten Tag zur Schule und habe tatsächlich das erste Mal auch in der Schule über meine Flucht gesprochen. Ich habe ja lange nicht über meine Flucht gesprochen. Haben sofort, und das fand ich toll, Frau Tiedehagen, Frau Wangenheim, die Lehrer, die haben sofort für mich, das war unglaublich toll, Geld gesammelt und Widerspruch legen wollen, Anwaltkosten finanziert. Und dann war ich immer mal, das ging ja ganz lange, in der Oberstufe war Lorenz Köhler eine ganz, ganz besondere, wichtige Person in meinem Leben.
Einer deiner Lehrer?
eine meiner Lehrer in der Oberstufe, für mich eine Vaterfigur, der hat dann am Ende auch für mich die Bürgschaft übernommen.
Wurde sogar auch dein Patenonkel?
Ja, genau. Und dass ich nicht abgeschoben werde, weil...
Er hat eine Petition initiiert, ja, nicht wahr?
Unglaublich. Das war ein Lehrer, der hat die Lehrer zusammengebracht, die Kontakt zu verschiedenen Parteien haben. Also nicht nur die Sozialdemokraten, die Grünen, die Linken, nein, auch die Christdemokraten, die Liberalen. Der hat alle organisiert, dass wir alle angerufen haben, dass wir mit einer Sonde einen Petitionsantrag gestellt haben, dass man trotz Abschiebebescheid ich eine Petitionsduldung bekommen habe, in Hamburg mein Abitur Ende zu machen. Das ist unglaublich stark und das hat auch mein Leben gerettet. Das heißt, ich durfte in Hamburg bleiben, zur Schule gehen. Und ich war so dankbar dafür. Und dann ging es ja auch weiter. Was passiert denn nach der Schule?
Das besprechen wir gleich. Ich würde ganz gern einmal, weil das so stark zum Ausdruck bringt, wie wichtig es für dich persönlich natürlich auch war, in Hamburg zu bleiben und die Schule zu vollenden, dich bitten, diesen kleinen Auszug hier vorzulesen. Der stammt aus deinem Buch und ist, glaube ich, ein Auszug aus der Schülerzeitung, Beitrag, den du damals für eure Schülerzeitung verfasst hast.
Ich habe das damals tatsächlich, ich habe letzte Woche in meiner alten Schule eine Lesung gemacht, ja, und diesen Artikel nochmal gelesen.
Ach was, okay.
Genau, ja, gut, weil da waren ganz viele Schüler aus der Oberstufe, Jahrgang 11, 12, 13 und Jahrgang 10. Es waren knapp 200 Schüler. Aha. Und es war mir wichtig, das zu lesen. Das ist auch in meinem Buch Grundfarbe Deutsch veröffentlicht. Mein Leben ist ein Gefängnis. Ich bin kein Krimineller, ich bin auch keine, der Scheiße baut. Ich bin ein Mensch, der in Hamburg lebt, sich dort wohlfühlt und der sich für andere einsetzt. Ich heiße Umes, ich bin 20 Jahre alt, bin ein Tamile aus dem Norden Sri Lanka. Dort herrscht seit 15 Jahren Bürgerkrieg. Seit 7 Jahren lebe ich nun in Hamburg und wohne bei meinem Onkel in Mümmernsberg. Dort gehe ich auf die Gesamtschule in die 12. Klasse. Als Schulsprecher setze ich mich für die Rechte der Schüler ein. In Hamburg habe ich einen Asylantrag gestellt, welcher im September vergangenen Jahres vom Obersten Landesgericht abgelehnt wurde. Ich sollte Deutschland sofort verlassen. Aber meine Schule hat sich für mich eingesetzt. Ich darf in Hamburg noch mein Abitur zu Ende machen. Dann aber muss ich raus. Bis dahin werde ich geduldet. Das bedeutet für mich, dass ich nicht arbeiten und Hamburg auch nicht ohne die Erlaubnis der Behörden verlassen darf. Ich möchte so gern in Deutschland bleiben und Medizin studieren, aber die Behörden machen mir überall die Türen zu. Bin ich ein Mensch zweiter Klasse? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert ich lebe, denn ich möchte mich frei bewegen können. Ich möchte arbeiten dürfen. Ich möchte Mensch sein. Meine Eltern und Geschwistern leben im Kriegsgebiet auf Sri Lanka und sind in großer Gefahr. Telefonieren kann ich nicht mit ihnen und Briefe dauern Monate. Ich habe meine Familie seit über 8 Jahren nicht gesehen. Die Frage ist, wann und ob ich sie je wiedersehe. Alles ist bei mir fraglich. In mir tickt eine innere Uhr und sagt ständig, dass ich nur noch wenige Monate habe, bis der Zeitpunkt gekommen ist, bis ich wieder zurück muss. Kann die Uhr nicht langsamer laufen? Ich möchte noch länger in Hamburg bleiben.
Ja, das sind bewegende Worte. Du schreibst an anderer Stelle im Buch auch, Zitat, meine Träume können nur dann wahr werden, wenn die Behörden die Türen öffnen. Und das macht ja auch deutlich dieses Gefühl des Abhängigseins, Ausgeliefertseins, das Schicksal nicht in die eigene Hand mehr nehmen zu können, genau, obwohl du so viel Verantwortungsbewusstsein schon hattest, schon so viel selbst bewerkstelligt hattest durch Durchhaltevermögen, durch Selbstvertrauen, Gottvertrauen in deinem Fall auch. Und jetzt es ist nicht mehr weiterzukommen.
Es ist ein schreckliches Gefühl, dass wenn man so viel Kraft aufwendet, wenn man so oft auf dem Weg bis dahin gestolpert ist, gewollt oder ungewollt, das sind Hindernisse von außen, Du stehst immer wieder auf, du sammelst immer wieder die Kraft, du hast Verletzungen, die noch nicht verheilt sind, aber du fällst trotzdem nochmal runter und hast zusätzlich noch Verletzungen, aber du hast dein Ziel vor den Augen, du hast noch die Kraft und dann plötzlich wird der Weg gesperrt, weil du die Macht nicht hast. Und das ist dieses Gefühl von Machtlosigkeit über dich selbst, nicht bestimmen zu können über die Zukunft, die du aufbaust, dir selbst. Das finde ich schrecklich. Und ich war tatsächlich, es ist genau vor 25 Jahren, so verzweifelt. Und wenn ich diese Zeilen aus dieser Zeitung damals lese, fühle ich mich wie damals, aber zugleich dankbar. Ich empfinde unglaublich viel Dankbarkeit, aber zugleich auch glücklich, denn ich bin immer noch hier in Deutschland.
Was bedeutet heute Heimat für dich?
Heimat ist für mich etwas, was man nicht beschreiben kann. Es ist etwas, was man empfindet. Und dieses Empfindung von Heimatsgefühl habe ich, besonders wenn ich nach Hamburg komme. Besonders damals, als ich das erste Mal auf Sri Lanka war, nach Ewigkeiten, sprechen wir sicherlich nochmal später darüber. Ja, dass ich Hamburg gesehen habe, das fühlte sich so an. Ich bin zu Hause. Es ist das Gefühl, geborgen zu sein, die Umgebung nicht fremd zu sehen, als sein eigene und sich selbst auch.
Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen, einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen. Also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge. Wie lange hat das gedauert, bis du dich geborgen gefühlt hast? Du hast ja vorhin schon angedeutet, ursprünglich war der Abschiebebescheid auf 30 Tage datiert. Dann wurdest du geduldet, du würdest dein Abitur noch beenden dürfen. Schlussendlich hat es ja dann ganz offenbar geklappt, dass du auch dann nicht Deutschland verlassen musstest. Wie lange hat es gedauert aus dieser ständigen Unsicherheit, dieses Terminierte,
ja,
zu wissen, ich kann hier nicht planen, meine Wurzeln sollen am besten vielleicht doch nicht zu tief wachsen, es wird nur umso schmerzhafter, wenn das Ganze ja doch schief geht. Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich das Vertrauen haben konntest und durftest, aber auch selbst gespürt hast, ich bin sicher und ich
darf Wurzeln schlagen. Ich habe, glaube ich, die ersten Momente tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren in Lübeck. Es war ja so, dass ich Deutschland verlassen sollte. Man hat ja dafür eingesetzt, dass ich mit Sondergenehmigung, also mit Petitionsduldung in Hamburg bleiben dürfte, um das Abitur zu machen. Nachdem damals mein Klassenlehrer Lorenz Köhler, der mein Vater ist, ein Patenonkel, für mich die Bürgschaft übernommen hat,
ja,
dass ich mit diesem Bürgschaft auch eine Erlaubnis bekommen habe, eine Sondererlaubnis, dass ich mich zwischen Lübeck und Hamburg aufhalten dürfte, zwecks Studium. Und hat Hamburg für mich so stark eingesetzt, dass ich tatsächlich einen Antrag gestellt habe, dass ich studieren möchte. Das dürfte man in Deutschland nicht stellen, weil es unsere juristische, ja, Behördengänge sind so, dass man das Land verlassen muss. Ich habe in Dänemark, in Kopenhagen, in einer deutschen Botschaft den Antrag gestellt, dass ich in Deutschland studieren möchte.
auch abstrus. Ich frag mal nicht nach, das führt wahrscheinlich jetzt zu weit, da die Bürokratie zu diskutieren.
Genau. Aber, und ich bin morgens 2002 damals hingefahren aus Lübeck, habe dort bei der Deutschen Botschaft den Antrag gestellt, welches genehmigt wurde, weil schon vorher alles klar war. Ich habe jemanden, der die Bürgschaft übernimmt, ich habe einen Studienplatz, das heißt, ich kann mich selbst finanzieren und kam tatsächlich abends als anerkannter ausländischer Student. Mhm. Und allein diese ganze Behördenkämpfe und diesen ganzen Hindernisse, die ich überwältigt habe, weil ich unglaublich tolle Menschen habe, die dafür eingesetzt haben, geben mir schon das Gefühl, hier zu sein, ja, willkommen zu sein, trotz dieser Hindernisse und Ablehnung von der Politik, von der Behörde. Aber Deutschland ist ja nicht nur die Politik, Deutschland ist ja auch der einzelne Mensch, die Nachbarschaft, die Eltern von meinen Klassenkameraden, die Lehrerschaft. Und weil ich das unterschiedlich gesehen habe, weil ich das differenziert und sachlich betrachtet habe, fühlte ich mich willkommen.
Das zieht sich ja durch dein Leben tatsächlich wie ein roter Faden. Also zum einen dieses Ringen mit deinem Einwohnerstatus, mit der Einbürgerung, mit der Bürokratie. Dann aber auf der anderen Seite auch the kindness of strangers und auch der Menschen in deinem Umfeld, die Freundlichkeit, die Güte, die dir widerfahren ist. Angefangen von diesem Polizisten, der dir die Schokolade gegeben hat. Dann über deine Mitschülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer während Abitur. Es setzte sich dann ja auch fort beim Studium. Also die Bürgschaft dieses Herrn Köhlers heißt er, nicht
wahr? Ja, Lorenz Köhler,
Hat dir überhaupt erst ermöglicht, Medizin dann zu studieren in Lübeck.
Ja.
Und ich glaube, die Hilfsbereitschaft ging ja dann noch weiter. Du bist ja, glaube ich, dadurch, dass du arbeiten musstest, auch gar nicht wirklich zum Studieren gekommen.
Nein, also es war nicht einfach. Ich habe viele Sachen im Studium gar nicht gleich verstanden. Und ich habe damals ja Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend Teller gewaschen hier in Hamburg und bin dann morgens Montag früh nach Lübeck gefahren und dort studiert. Und dann habe ich irgendwann mal meinen Job gewechselt und habe bei McDonald's tatsächlich einen Job bekommen in Lübeck. Und da habe ich, weiß nicht wie viele Stunden, ich glaube 120 Stunden gearbeitet im Monat. Weil es geht ja nur darum, dass ich das Studium finanzieren muss, meine Miete, meine Krankenversicherung. Weil ich wollte nicht, dass mein Patenonkel, der hat bei unterschrieben, die Sicherheit gewährt. Mhm. Aber es ist ja meine Verantwortung, nicht auf seine Kosten, sondern selbst das zu finanzieren. Und ich brauchte natürlich jeden Monat auch 100 Euro für meine Eltern auf Sri Lanka. Weil die Verantwortung habe ich ja auch schon in der 9. Klasse übernommen, dass ich habe immer Teller gewaschen oder geputzt oder privat bei irgendwelchen Bankern. Aber ich hatte die Möglichkeit, das zu machen. Und irgendwann mal merkte ich im Studium, das ist doch viel mehr Stoff. Und das hat mich abgelenkt, diese Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe mein erstes Staatsexamen beim ersten Mal durchgefallen, beim zweiten Mal durchgefallen. Dann habe ich meinen Patenonkel Lorenz Köhler angerufen. Dann hat mich gefragt, wie lange hast du denn gelernt? Ich habe gesagt, naja, ich musste arbeiten, habe dann zwischendurch. Und dann hat er tatsächlich dann gesagt, ich rufe dich dann nochmal die Woche an und hat bei der Lehrerkonferenz in meiner alten Schule in Hamburg einen Topf hingestellt, gesagt, wir müssen Umes wieder helfen. Das haben die ja schon mal gemacht. Ja. Im ersten Semester haben die damals 1200 D-Mark gesammelt, damit ich die Bücher leisten kann, die Medizin, also Anatomiebücher und alles. Ja. Gut, das habe ich nämlich tatsächlich von den Kellnern und Köche in der Küche, wo ich Teller gewaschen habe, geschenkt gekriegt, aber all die anderen Büchern haben sie Geld gesammelt. Dann haben sie nochmal gesagt, wir mussten in 2 Monate raus aus dem Arbeit und haben damals so viel Geld gesammelt, dass ich 2 Monate keine Miete zahlen brauche und kein Geld gebraucht habe, habe nur gelernt und habe mein erstes Staatsexamen bestanden. Und ich bin für das so dankbar, dass sie das damals gemacht haben. Ja. Und das war unglaublich toll. Und deshalb, ich habe auch mein erstes Buch Allein auf der Flucht für Lorenz Köhler gewidmet. Leider hat er das nicht erlebt, ist leider verstorben, bevor das Buch rauskam. Ich habe auch seinen Tod in einem Kapitel auch verarbeitet. Das war auch gut, dass ich das Buch geschrieben habe, weil es mich auch ein bisschen, ich würde sagen, heute als Erwachsener, es war eine Therapie, es war eine Selbsttherapie, dieses Buch damals zu schreiben. Ich hatte immer diese furchtbare Träume immer gehabt, ne? Ich bin da meistens in der Nacht schweißgebadet aufgestanden, ganz lange in Deutschland, weil ich vom Krieg geträumt habe und konnte nicht so gut einschlafen. Ich habe das heute nicht mehr, ne?
Und du glaubst, das hat mit dem Schreiben, oder du weißt?
Ja, das hat 100%, weil es damit aufgehört hat. ich hab angefangen zu schreiben.
Ja.
Und dann hat es aufgehört. Es war, ja, nachhinein Ungeburt, eine Selbsttherapie. Mhm. Da habe ich auch angefangen, diese Geschichte bundesweit zu erzählen. Ich habe, glaube ich, über 200 Lesungen gemacht mit dem ersten Buch. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hingefahren bin und die Geschichte erzählt habe, fühlte ich mich irgendwie befreit. Und auch ein Teil, etwas die Gesellschaft wiederzugeben, zu erklären, warum Menschen nach Deutschland kommen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, um Verständnis zu schaffen für die Flüchtlinge, die heute zu uns kommen, die unsere Sprache nicht mächtig sind, aber nicht nur das, sondern dass sie ja so traumatisiert sind, dass sie ihre eigene Geschichte gar nicht erzählen können. Ich meine, ich konnte ja die ersten Jahre überhaupt gar nicht erzählen, und für die eine Stimme zu geben, und es fühlt sich gut an.
Und du tust das ja nach wie vor mit deinen Büchern. Du hast ein Buch geschrieben über deine Geschichte, die Geschichte deines Lebens, deiner Flucht. Du hast weitere Bücher geschrieben zum Thema Integration, mittlerweile auch zum Thema Medizin, verschiedenste Themen, die dich ausmachen.
Ja.
Und tatsächlich hast du dich insbesondere mit diesem Thema Flucht, Integration ja auch wirklich intensiv beschäftigt über dein eigenes Erleben hinaus.
Ja, ich habe versucht, immer Dinge zu verstehen. Ich habe mich immer hinterfragt, warum passiert sowas? Warum, was ist der Prozess? Was hat mir geholfen auf dem Weg hier? Was sind die Hindernisse? Was sind die Befürworter? Und wenn ich darüber nachdenke und offen darüber spreche, kann ich ja vielleicht irgendjemand einen Impuls geben, Hilfestellung oder Motivation, in unserem Land anzukommen. Ich habe ja gekämpft, jahrelang ein Mitglied unserer Gesellschaft zu sein, eingebürgert zu werden. Und das bin ich tatsächlich am Ende. Also nachdem ich Medizin studiert habe, gab es zum Glück die Möglichkeit, ich meine, es gab auch Hindernisse in der Behörde, weiß ich noch, als ich zur Einbürgerungsbehörde ging, da hat die Dame mich gefragt, was wollen Sie denn hier? Sie sind doch zum Studieren hier, dann gehen Sie wieder zurück nach Hause.
Boah, und das hat die in der Behörde
gesagt? Das hat sie mir gesagt, in der Einbürgerungsbehörde in Lübeck, das weiß ich noch. Und ich bin dann zu Herrn Wegner gegangen, und der ist ein Bekannter von mir, auch Mediziner in Lübeck, der hat gesagt, komm, wir gehen zusammen, eine Woche später. Ah, Herrn Wegner, kommen Sie, er ist bekannt dort. Und habe dann einen Antrag gestellt und bin dann irgendwie 3 Monate bin ich eingebürgert. Also ja, nicht ist so, manchmal braucht man eine weise Begleitung in Deutschland, um ernst genommen zu werden. Das begleitet mich ja heute noch, Medizin, das ging ja überall. Aber auch dann, und das ist das Thema Rassismus, was ich auch verarbeite. Ich wollte dich
gerade fragen, was genau begleitet dich? Du sprichst gerade Hautfarben an. Machst du rassistisch geprägte Erfahrungen heute als Arzt?
Ich habe ja das Buch Der fremde Deutsche damals geschrieben, genau wegen bestimmter Situationen. Es war interessant, in einem Fitnessstudio zu sein. Und ich habe einfach nur nach einem Dienst Sport machen wollen. Und dann komme ich in die Kabine und ich hörte plötzlich eine Stimme von hinten, du nix Sauna. Und dann war ich total verwirrt und habe gesagt, was meint ihr denn jetzt? Entschuldigung, sprechen Sie mit mir? Und er sagt, ach, du sprichst ja unsere Sprache. Da war ich noch mehr überfordert und sagte, ja, Entschuldigung, wir sprechen in Hamburg auch Deutsch. Und dann sagt, naja, nein, ich dachte, du wärst ein Asylant. Und dann dachte ich, ja, ich war ich auch. Und das sind so Begegnungen. Oder ich war in einem Fitnessstudio und wollte Jahresabo haben. Dann habe ich meinen Ausweis vorgelegt. Und der Besitzer sagt, naja, Sie müssen das Jahresabo vorab bezahlen. Dann sage ich, ja, warum das denn? Na, man weiß ja nicht, wie lange Sie in Deutschland bleiben. Ich so, was meinen Sie denn damit? Na, man weiß ja nicht, wie lange Sie ein Aufenthaltserlaubnis für Deutschland haben. Was für ein Aufenthaltserlaubnis? Ich meine, der Herr hat mein deutsches Ausweis in der Hand, schaut mich an und betitelt Du Fremde. Deswegen ist das Buch Der fremde Deutsche entstanden.
Weil er trotzdem nicht wahrhaben konnte, wollte, nicht gesehen.
Ja, weil es so viel schwierig. Ja, genau.
Du bist Deutscher, du bleibst hier, du bist hier, du wohnst hier.
Und ich fand das nicht, ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass ich das erlebt habe, weil mich das inspiriert und antreibt, daraus ein Buch zu machen, in die Gesellschaft rauszugehen, einen Spiegel hinzuhalten, dass vielleicht ein oder andere Menschen schaffen, sich selbst zu reflektieren. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum denkt der so? Warum hat er Schwierigkeiten, mich als deutscher Staatsbürger zu akzeptieren? Oder warum muss er davon ausgehen, weil er sieht, aha, das ist ein Dunkelhäutiger, der ist Ausländer? Dann kommt doch nur eine Antwort, naja, der hat einfach die Erfahrung noch nicht. Wir sind in der Gesellschaft noch nicht. In New York würde es anders sein vielleicht. Ja, wenn Barack Obama hier in Hamburg hinstellt, sagt, er sei Amerikaner, wir akzeptieren. Wir haben kein Problem, einen Dunkelhäutigen als Amerikaner zu akzeptieren. Aber in Deutschland gibt es tatsächlich noch Ecken und Kanten, wo es noch schwierig ist. Ich glaube, das ist ein Prozess. die Generation, die jetzt da sind, wir müssen das durchboxen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich überlege, dass meine beiden Patenkinder, ja, Oscar und Lenny, die sind irgendwie 5 und 6, wenn die erwachsen sind, die sehen diesen Unterschied nicht. Die sehen keine Farben mehr, die sehen nur die Menschen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir nicht schweigen, sondern laut werden, dass wir die Gesellschaft einmischen und auch diese Begegnungen, die für mich war in dem Moment vielleicht eine negative Erfahrung ist, aber langfristig gesehen eine positive Erfahrung ist, weil ich ja daraus eine Lehre ziehe und auch eine Lehre vermitteln kann für die Gesellschaft. Ich sehe das positiv.
Und das spricht für dich. Das wäre ja nicht deine Aufgabe in erster Linie, dann positiv darüber zu denken und zu reflektieren.
Ist nicht, aber es bleibt doch nichts anderes übrig. Weil das ist ja das Thema Rassismus. Also wenn wir darüber sprechen, ich bin ein Mediziner und denke immer eher medizinisch. Und für mich, in meinen Augen, ist Rassismus nichts anderes als eine bösartige Erkrankung. Rassismus ist eine Erkrankung. Und Rassisten sind bösartig erkrankt. Und je früher wir eine bösartige Erkrankung erkennen, desto größer ist die Heilungschance.
Und am besten ist Prävention.
Genau. Deshalb ist wichtig auch, in den Schulen zu gehen, diese Lesung. Ich mache unglaublich viele Lesungen, ja, in den Schulen mit meinen Büchern, auch das letzte Buch Grundfarbe Deutsch, weil ich möchte, dass die Kinder heute so viel Information bekommen, dass sie nicht so erkranken wie einige. Und ich sehe das auch, und ich sehe das anders als jeder andere, glaube ich auch, als eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich hatte einen Patienten, Herrn Clausen, der sich weigerte, von mir behandelt zu werden. Der guckte immer aus dem Fenster. Ich war überfordert, wusste nicht, was geschehen ist. Und die Kollegen von der Pflege sagte, naja, geh dich dahin, der ist komisch. Die Ehefrau rief an und sagte, sag mal, kann es sein, dass ihr einen schwarzen Mann als Arzt habt? Und ich habe dann verstanden, was er für ein Problem hat. Und ich kann ihn noch nicht einfach abstempeln. Ich kann ihn noch nicht auf den Stirn setzen, du Rassist. Nein.
Ich frage mal ganz doof, warum nicht?
Weil es meine gesellschaftliche Verantwortung ist, auch dieser Mann, der mir gegenüber in Abhängigkeit ist, eine Chance zu geben, etwas zu lernen, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch bis zum letzten Atemzug in der Lage ist, etwas dazu zu lernen. Natürlich kostet es viel Geduld und Kraft. Dieses Beispiel mit Herrn Clausen, aus dem habe ich etwas gelernt. Ich war ziemlich nett und freundlich, vielleicht etwas übertrieben nett, wenn ich da war. Und jeden Tag war ich dort zur Visite. Am letzten Tag, bevor er zur Reha-Klinik ging, kam er zu mir und klopft mir auf die Schulter und sagt, du bist ein guter Junge. Er hat Vorurteile mir gegenüber, er kannte mich nicht. Er ist nicht zu mir gekommen, ich bin zu ihm gegangen. Das heißt, ich habe viel mehr darin gesteckt, um den Dialog zu fördern. Und ich habe geschafft, dass er seinen eigenen Vorurteil überwindet, zu mir kommt, auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein guter Junge.
Und ich ja unter strengen Gesichtspunkten immer noch als latent respektlos bewerten würde, wenn er zu seinem Arzt kommt und auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein guter Junge, aber wir nehmen es mal als großen ersten Schritt hin.
Ich sehe es als großer positiver Schritt, weil jemand, der dich nicht mal einen Blick gönnt.
Ja, genau.
Und wenn du von dort als Basis ausgeht, ist eine enorme Entwicklung. So habe ich doch eine Chance gegeben, dass dieser Mensch mit 80 Jahren, wenn er in die Reha-Klinik kommt, dort eine dunkelhäutige Pflegekraft und einer Ärztin begegnet, dass die Chance anders ist, dass er vielleicht anders dort umgeht, als mit mir Anfang der Fall ist. Und deshalb sehe ich das als eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe zum Beispiel in Dresden in einer Schule eine Lesung gemacht. Mitten meiner Lesung fängt ein 17-Jähriger an zu lachen. Dann war ich so überfordert. Was machst du da eigentlich? Du bist in einer Lesung, da sind 100 Schüler und der eine lacht so laut. Und ich musste tatsächlich aufhören und habe ihn gefragt, Entschuldigung, was ist passiert? Und dann sagte er, ja, du bist doch kein Deutscher. Aha, okay, da liegt das
Vor
Problem.
Vor versammelter Mannschaft haut er das raus.
Ja, und wie gehst du damit um? Und das ist genau wichtig. Und das habe ich gelernt bei Herrn Clausen. Das ist die gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe ihn gefragt, bist du Deutscher? Dann sagte er, ja, selbstverständlich. Okay. Und wie lange bist du denn schon Deutsch? Das ganze Leben lang. Okay. Und wie lange? 17 Jahre. Ich habe kurz überlegt, habe ich eine Frage gestellt. Warst du schon mal in Hamburg? In München? Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Rostock, Berlin. Nein, der war nirgendwo. Von den Städten. Und ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich verstehe das nicht, dass du Zweifel daran hast, dass ich, der über 30 Jahre in Deutschland lebt, der all diese Städte kennt, dass ich kein Deutscher bin und dass du, es seit 17 Jahren in diesem Land lebt, Zweifel daran hast. Ich verstehe das nicht. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Es war eine Stille in diesem Raum. Niemand hat gesprochen. Und bei mir ging auch im Kopf, was machst du? Was machst du mit diesen Situationen? Das kommt, ist ganz wichtig. Es ist die gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe mich bedankt bei dem jungen Mann. Ganz laut habe ich gesagt, ich danke dir dafür. Du warst mutig. Du hast laut gelacht. Es gibt sicherlich ein oder andere in diesem Raum, die genauso wie du denken, die das mit nach Hause nehmen, ohne dass sie mit mir gesprochen haben, ohne sie jemals eine Chance bekommen haben, Antwort zu bekommen. Dadurch, dass du ganz laut gelacht hast, hast du mir die Chance gegeben, dass ich nicht nur für dich eine Antwort gegeben habe, sondern für all die anderen, die 100 Leute, die da sind. Es ist unglaublich wichtig, diese jungen Menschen nicht abzustempeln, zuzuhören, weil sonst laufen sie dahin, da wo wir überhaupt keinen Zugang mehr haben, bestimmte Parteien. Es ist die gesellschaftliche Verantwortung in meinen Augen. Deswegen der Untertitel, warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind.
Gesellschaftliche Verantwortung ist natürlich ein großer Begriff, ein weites Thema. Du selbst wirst dieser Verantwortung in vielerlei Hinsicht gerecht, nicht nur, indem du Arzt bist, nicht nur, das nur natürlich jeweils in Anführungszeichen gesetzt, indem du Deutsche in Anführungszeichen darauf hinweist, sensibilisierst, wie man mit den scheinbar alles in Anführungszeichen Fremden vielleicht umgehen könnte, sollte, sondern du hast dich ja in der Vergangenheit auch in die andere Rolle begeben. Du hast ganz konkret, du hast Geflüchtete selbst auch aufgenommen, in dem Fall einen syrischen Flüchtling, vor ein paar Jahren war das. Das heißt, du hast auch die Perspektive mal gewechselt hin zu, ja, zu dem Deutschen, der schon da ist und der nun den Fremden hier
unglaublich interessante begrüßt. Erfahrung.
Also eine ganz andere Erfahrung, von der anderen Sichtweise, aus der anderen Perspektive. Und was ich daran interessant finde, auch an den Texten, die du über diese Zeit geschrieben hast, ist, dass du in Sachen Verantwortung eben nicht nur in unserer Gesellschaft suchst und bei den klassischen Urdeutschen, die jetzt mal weniger rassistisch werden sollen, was natürlich eine wunderbare Botschaft ist, sondern dass du genauso auch diese Verantwortung regelrecht einforderst, eben auch bei den Geflüchteten. Natürlich mit Empathie, denn du verstehst einen Teil, einen großen Teil der großen Herausforderungen, mit denen sie natürlich hierher kommen, mit der Belastung, die sie haben, mit den auch Vorurteilen, die sie mitbringen vielleicht und so weiter und so fort. Du verstehst beide Seiten, aber du scheust dich nicht, auch in beide Seiten dich einzubringen und auch Forderungen auszusprechen.
Nee, überhaupt nicht. Es war für mich damals unglaublich interessant, als die Sozialarbeiterin irgendwie mich angeschrieben hat und fragte, wir haben einen jungen Mann, der ist jetzt 18 geworden, der muss hier raus. Er kommt ja nur in ein Heim und aus den betreuten Kinder, also Jugendheim, weil er 18 ist, dann kommt er in einem Flüchtlingsheim und da könnte er verloren gehen. Und sie hat sich Sorgen gemacht um den Jungen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Wohnzimmer, da kommt er hin und war schon die erste Begegnung, der war aber gar nicht begeistert, der wollte eine eigene Wohnung haben und dann habe ich ihn einfach gesagt, okay, das war für mich eine Herausforderung, ihn zu zeigen, wo er ist, wie Demokratie funktioniert. Und ich habe ihm Fragen gestellt, zum Beispiel, wer soll denn das dir bezahlen? Ja, Deutschland. Ich sage, wer ist denn Deutschland, habe ich gefragt. Also das heißt, er kannte ja natürlich unsere Verfassung nicht. Er wusste nicht, wie unsere Steuerpolitik funktioniert. Und habe ihn wirklich jeden Tag erklärt, wie das hier in Deutschland funktioniert. Oder ich habe zum Beispiel auch mich ertappt, ich habe mich darüber aufgeregt, dass er im Stehen gepinkelt hat und das war so dreckig und ich habe geschimpft mit ihm. Und dann sagte er, und das war ein unglaublich interessant für mich ein Lerneffekt, und dann sagte Umes, du hast mir nicht gesagt, dass man im Sitzen pinkeln sollte bei dir in der Wohnung. Das hast du mir nicht gesagt, weil ich habe zu Hause immer im Stehen gepinkelt. Hat er auch recht. Und da habe ich gemerkt, hey, Wie kann ich von einem Menschen erwarten, dass er die Regeln kennen muss, der es nie kannte aus seiner Heimat? Also ist es doch meine Pflicht, ihm die Regeln beizubringen, bevor ich ihn sage, ey, du bist schuldig. Und wenn ich das übertragenen Sinne auf die Flüchtenden mache, die die Demokratie eigentlich gar nicht kennen, wir kennen das. Wir sind damit aufgewachsen und meinen zu wissen, dass es das Beste und der Einzige ist und zugleich jeder muss es wissen und kennen. Nein, das stimmt nicht. Wie soll ein Flüchtling aus Syrien wissen, was Demokratie ist, wo keine Demokratie erlebt wird? Also ist doch unsere Pflicht, auch diese Menschen die Demokratie beizubringen. Gewiss, nicht mal einer, der in Deutschland geboren ist, weiß es heute noch nicht wahrscheinlich, wer den Kanzler wählt oder Kanzlerin. Da habe ich auch manche Erwartungshaltung von mir reflektiert und nochmal alles aufgearbeitet, nochmal mit ihnen durchgegangen. Und ich war für mich auch ein Lernprozess, nochmal zu dem Thema zu kommen, nicht nur die Leute, die zu uns kommen, sind fremd, sondern wir sind selbst Fremde in den Augen von denen. Und bevor wir Dinge erwarten, sollten wir erstmal Aufklärung machen. Und das war ganz gut für mich, diese Erfahrung. Ich habe viel gelernt. Und er hat sich dann später nochmal bei mir gemeldet und bedankt für das, was ich in, weil er kann perfekt Deutsch sprechen, der hat seinen Job und das ist super. Er hat gesagt, du hast mich auf den richtigen Bahn gebracht und das war ein guter Projekt und ich fühle mich gut dabei. Ja.
Du hast also beide Seiten kennengelernt, die des Ankommenden, des Geflüchteten, die des Annehmenden und du hast darüber geschrieben, über beide Seiten und auch vielfach gesprochen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich mir daraus mitnehme, wie Integration in Anführungszeichen gut gelingen kann, ein Wort, das ganz offensichtlich aufploppt, ist Empathie, ja, über die du sprichst. Sich hineinzuversetzen in die, in dem Fall andere Seite, und sich bewusst zu machen, was vor dem jeweils anderen Erfahrungshorizont vielleicht tatsächlich einfach fehlt an Erfahrungsreichtum, an Wissen, an Lebenswissen, an Lebenserfahrung. Ist es das? Wie kann Integration, das ist jetzt so eine
Also Integration ist, es hat da viel Einfluss. Einmal ist die Struktur, die Voraussetzung muss da sein. Man kann nicht in einem Haus integrieren, wenn der Eingangstür zugeschlossen ist. So. Es muss wenigstens nicht offen sein, dass der andere natürlich aktiv reinkommen muss. Es muss nicht unbedingt offen stehen, aber es darf nicht zugeschlossen sein. Und es hat natürlich auch viele persönliche Einflüsse. Die Persönlichkeit spielt eine sehr starke Rolle, aber auch der Einfluss des Umfelds, die Mitmenschen. Wenn ein Mensch in Deutschland ankommt, der fühlt sich natürlich anfangs fremd, weil er spricht die Sprache nicht, er sieht sich fremd, aber er sieht auch die Umwelt, in der er sich bindet, auch fremd. Es ist ein Prozess, bis er die Umwelt anvertraut und sich selbst auch nicht als Fremde sieht. Ich habe das hinter mir. Und wenn er diese Erfahrung macht, zum Beispiel in der Behörde, die einen beschimpft und sagen, was wollen Sie hier mit der Arbeit? Sie sind doch nie wegen als Flüchtling hier. Nehmen Sie doch das Geld und dann gehen Sie wieder zurück in die Heimat. Das ist in Ordnung. Aber wenn er genau diese Erfahrung bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche und gewiss manchmal auch manche Lehrer, die sind ja auch nicht immer neutral mit ihren Sprüchen, oder im Studium ein Professor, der sagt, macht ihr zu Hause auch so? Wenn ich im Studium etwas falsch mache, dann sage ich, zu Hause habe ich nicht studiert. Ja, also es gibt ja immer wieder so. Und da ist es wichtig, dass sie auch positive Erfahrungen machen, dass sie Kontakt nehmen mit Mitmenschen in der Gesellschaft. Wir haben ja unglaublich viele soziale eingestellte Menschen, die ehrenamtlich viel machen. Und in meinen Augen ist es wichtig für eine gelungene Integration, dass je mehr Menschen Kontakt mit den betroffenen Personen haben. Und wo hat man das? Nicht zu Hause in 55 Quadratmeter, wo indische Musik gespielt wird, sondern draußen.
Ja.
Draußen auf der Straße, aber auch draußen bei der Arbeit. Die Arbeit ist enorm wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen, die so kommen, dass sie auch sofort in die Arbeitswelt kommen. Dass sie die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung übernehmen. Weil damit hat auch bestimmte Parteien keine Argumente mehr, dagegen zu wehren. Aber es hat einen positiven Effekt, wenn wir mal Kanada anschauen, wie sie dort mit Flüchtlingen umgehen. Die können sofort auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, Arbeit bedeutet auch Integration fördern, weil da muss man sprechen, da lernt man auch und da schätzt man auch, was bedeutet 1.000 Euro im Monat zu verdienen, 2.000 Euro im Monat zu verdienen, um das auszugeben, ja. Und zweitens, Freundschaften zu schließen, ja. Das schließt man nicht, wenn man zu Hause nur indischen Film guckt, sondern das schließt man tatsächlich durch die Arbeit und sagt, hey, willst du nicht mal zum Grillen vorbeikommen? Oder auch mal, dass man seine Freizeit, ja, dass man sagt, hey, ich integriere mich mal hier, da und da mit. Deshalb ist ja in meinen Augen, ich sage, Integrationsklassen müssen mal ausweiten, die müssen aus den Schulen rauskommen, die müssen auch mal, ich habe das in meiner Schule auch erzählt, mit Altersheim, mit Kindergarten zusammenarbeiten, dass sie 2 Tage mindestens in der Woche praktischen Arbeit haben, dass sie da 2 Tage im Altersheim mitarbeiten, dass sie sehen, wie läuft Arbeit, weil da sind Menschen, die Zeit haben, Deutsch sprechen.
Ja.
Und dass sich das positiv entwickelt. Das ist einmal gut für die deutsche Sprache. Zweitens gut zu wissen, wie die Arbeit funktioniert. Vielleicht kriegen sie sogar dadurch einen neuen Job. Drittens, wir schaffen Zukunft, die Wähler schaffen dahingegen, dass sie offener werden.
Ja.
Ja, also das sind so Prozesse, die das heißt, wir können bei der Arbeit, in den Schulen, überall gibt es Anknüpfpunkte, wo wir daran arbeiten können. Natürlich der Betroffene, wenn der nicht will, dann kommt er nicht. Aber den kann man ermutigen mit Geschichten wie meine, aber viele andere, die in Deutschland existieren.
Wie verbunden fühlst du dich heute noch Sri Lanka? Was fühlst du, was empfindest du, wenn du an Sri Lanka denkst?
Ja, ich bin natürlich, also ich habe noch meinen Wurzelansatz, den ich damals von meiner Mama mitbekommen habe.
Ja.
Und das ist natürlich, klar, meine Masse, meine Wurzeln ist deutsch. Das erzähle ich ja immer wieder, ne? Ich bin wie so ein kleiner Mangobäumchen, damals von meiner Mama weggeschickt worden und bin hier eingepflanzt und ich sehe immer noch aus wie ein Mangobaum. Klar, ich kann ja nicht plötzlich aussehen wie eine deutsche Eiche oder Fichte, sondern ich sehe aus wie ein Mangobaum. Deswegen denken die meisten Menschen, die mich gar nicht kennen und sehen, dass ich fremd bin. Und dabei habe ich Masse meiner Wurzeln ist ja in Deutschland entstanden und nur der Wurzelansatz. Und der Ansatz, das ist auch eine Identität, das gehört ja zu mir dazu. Wenn ich Curry rieche, das erinnert mich an meine Großeltern, an meine Kindheit. Und wenn ich Bilder sehe aus Sri Lanka, ich habe manchmal Sehnsucht und wenn ich da bin, vermisse ich Deutschland. Und es gehört irgendwie beides zu mir.
Und wenn du dort bist, in welchen Momenten fühlst du, dass du einer früheren Version von dir selbst wieder begegnest? Wo hast du das Gefühl, ja, jetzt fühle ich so ein Stück Verwurzelung, so ein Stück Heimat?
Wenn ich im Tempel bin, wenn ich Familien besuche.
Du hast in der letzten Folge von diesen Tempelfesten erzählt, die dich damals so ja, begeistert haben.
Ich Familien besuche und wenn ich die Verantwortung nachkomme.
Familienbesuchen ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen. Es hat Jahre gedauert nach deiner Flucht, bis du deine Familie, bis du deine Eltern wiedergesehen hast. Wie viele Jahre?
Oh, sehr lange. Ich habe das erste Mal meine Mutter nach 15 Jahren wieder getroffen. Vielleicht muss man kurz die Geschichte erzählen, dass meine Familie besteht aus 5 Nationalitäten. Also wir sind ein Weltenbümmler.
Ja.
Meine Eltern sind Sri Lankaner und ich bin deutscher Staatsbürger. Und meine Schwester nach mir ist Kanadierin. Die ist mit einem Tamilen verheiratet, der Kanadier ist.
Ja.
Und die lebt in Toronto. Meine jüngste Schwester ist Engländerin, lebt in London. Mein Bruder ist Amerikaner, ist damals auch geflogen und dort gestrandet und sieht auch sich Amerikaner, liebt Amerika, fährt Taxi und inzwischen irgendwie in Buffalo.
Ja.
Und ich habe damals nach 15 Jahren die Chance gehabt, dass meine Schwester meine Mutter eingeladen hat nach London. Die Jüngste und ich durfte dahin fliegen und ich habe meine Mutter zum ersten Mal nach 15 Jahren dort wieder getroffen.
Gab es vorher keine Gelegenheit?
Nein.
Finanziell?
Finanziell schwierig, weil also auch von Visumstatum nicht, okay. Weil ich habe ja ganz lange nur Duldung gehabt und Aufenthaltsgestattung. Damit durfte ich nicht nach Sri Lanka reisen. Und ich hatte auch immer Angst. Ich hatte immer Angst, nach Sri Lanka zu fliegen, weil ich immer, ja, dieses Bild Sri Lanka, das war für mich immer mit Krieg und ich bin dann immer nicht mehr eingeschlafen.
Ja.
Und im Studium habe ich eine Aufenthaltsbewilligung. Damit hätte ich nach Sri Lanka fliegen können. Aber ich hatte kaum Geld. Ich meine, ich habe ungefähr 700 Euro verdient und habe jeden Monat 100 Euro für meine Eltern zur Seite gepackt und 600 Euro für mich, damit ich meine Miete und meine Versicherung und die Bücher und all das. Und für London war es super, weil dann könnte ich ganz günstig hinfliegen aus London, also aus Lübeck. War sehr aufregend und interessant. Es war eine glückliche Begegnung, zugleich auch etwas traurig. Es ist unglaublich traurig, sich in seine eigene Familie fremd zu fühlen, weil man erwachsen ist, weil man deutsch ist und nicht mehr der tamilische Junge ist, den vielleicht die Mutter erwartet hätte. Und ich bin auch viele Erwartungen meiner Mutter nicht nachkommen können. Beispiel Ehe mit Kindern. Dadurch, dass ich homosexuell bin, ist natürlich sehr schwierig. Und für meine Mutter, ich kann mit meiner Mutter darüber nicht sprechen, weil sie anders geprägt sind. Und ja, sie haben oft, meine Mutter hat vielleicht auch Vorwürfe gemacht. Ich habe das Kind damals weggegeben und jetzt ist er so weg, entwurzelt. Und das war ja nicht das, was sie wollte. Sie wollte immer noch, dass ich tamilisch bin. Und ich musste ihr das erklären, dass es nicht so ist, dass ich halt deutsch bin und ich bin in Deutschland zu Hause. Es war für meine Mutter sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren. Und ja, später, 16 Jahre später, habe ich ja meinen Vater auch wieder getroffen, auch in London mit meiner Mama zusammen.
Ja.
Es war das leider nur einzige Mal, wo ich meinen Vater wieder getroffen habe. Und
er ist dann bald danach verstorben?
Er ist dann später verstorben. Das war unschrecklich. Ich hatte mal einen Dienst, bin vom Dienst nach Hause weg. Es war in Hamburg. Ich habe unzählige Anrufe aus New York, aus Toronto, aus London und aus Sri Lanka. Und dann wusste ich, irgendwas ist passiert. Und tatsächlich lag mein Vater auf der Intensivstation. Und nächsten Tag ist er verstorben. Und es war schrecklich. Und mein Bruder war schon von New York auf dem Weg nach Sri Lanka und meine Schwester aus Toronto im Flughafen in London und alle haben gesagt, ich muss dahin, ich muss nach Sri Lanka und das war schrecklich. Ich wollte nie nach Sri Lanka gehen, ein Land, was so viel kaputt gemacht hat von unserer Familie, so viel zerstört hat, so viel Böses getan hat, so viele Menschen getötet hat und ich hatte auch Angst, Soldaten sehen zu müssen. Die wollte ich nie sehen, ich wollte niemals singalesische, sri lankanische Soldaten sehen. Aber im Hinduismus, in der Kultur meiner Eltern, ist es üblich, dass der älteste Sohn das Feuer anzündet bei der Verbrennung der Leichnam. Mhm. Und das ist die letzte Ehre, die man seinem Vater mitgeben kann. Und da rief noch meine Schwester aus London an, wir fliegen gleich, du musst kommen, das ist wichtig für unseren Vater. Und ich war an dem Tag mit meiner besten Freundin Saha, eine Perserin hier in Hamburg, draußen und habe mit ihr darüber gesprochen. Alle haben gesagt, nein, wenn du Angst hast, mach das nicht. Ich weiß nicht, es war so ein Moment, 16 Uhr. Ich habe zu Saha gesagt, ich muss hin. Ich bin nach Hause, hier in dieser Wohnung in Hamburg, in St. Georg. Habe geguckt, wo ist der nächste Flug. An dem Tag um 21.40 Uhr habe gebucht und ich bin. Und vielleicht war das ausschlaggebend doch der Moment, wo ich die alten Briefe von meinem Vater gelesen habe. Die habe ich in einem Schuhkarton immer noch hier. Ich habe geweint und oft schafft man ja nicht, wenn Menschen leben, dass man die Zeit nimmt. Ja? Und ich bin geflogen. Ich bin von Hamburg nach Dubai.
Natürlich.
Wieder Dubai, da ja. Wo ich war. Es war eine komische Situation. Sehr emotional. Ich komme in Sri Lanka an. Meine beiden Schwestern, mein Bruder warten auf mich, eine Cousine. Und es war für mich nach 23 Jahren das erste Mal auf Sri Lanka, dass ich alle meine Geschwister zusammen gesehen habe. Wir sind von Colombo, haben ein Auto gemietet, nach Jaffna gefahren. Ich habe mich versucht, an irgendwelchen Straßen irgendwas mich zurückzuerinnern. Ich konnte nicht. Aber ich kam in diesem Dorf, in diesem Städtchen rein. Da konnte ich mich so viel an erinnern noch von Kindheit. Es war nachts, ich komme rein, es waren so viel Nachbarschaft, alle sind am Wein. Meine Mutter war da, die war so fertig und erschöpft und mittendrin lag mein Vater tot und wir haben alle geschrien und laut geweint. Ich habe tatsächlich das Feuer angezündet. Ich habe das Feuer mitgenommen und ich bin zum Friedhof das Feuer angezündet und es war schrecklich für mich an dem Abend, als für mich als Chirurg, als Mediziner ohne Handschuhe die Asche meines Vaters zu sammeln, in einem Topf und dann in eine Bucht von Indischem Ozean zu gehen, dort reinzuschütteln und diesem ekligen Wasser dreimal eintauchen zu müssen. So gehört das Protokoll, diese Zeremonie ist so. Und dann kam ich wieder zurück nach Hause. Meine Mama hat sich bedankt und ich habe mich so gefreut. Und ich weiß noch, es war so schön, an dem Tag, bevor ich nach Deutschland zurückflog, wir standen unter einem Mangobaum. Dieser Mangobaum, der ist leider jetzt nicht mehr da. Es war sehr bedeutend. Den hat meine ältere Schwester, als sie noch lebte, bevor sie starb, und mein Vater gemeinsam eingepflanzt. Und ich stand unter diesem Mangobaum. Ich habe meine Mama gefragt, ob sie sich erst an das Versprechen vom 6. Januar 1991 erinnern kann. Sie sagte, nee, weiß ich nicht. Ich habe ihr gesagt, du solltest, also sie sagte zu mir, ich sollte nicht rauchen, kein Alkohol trinken und als Mediziner wieder zurückkommen. Und ich habe all die drei Versprechen gehalten, habe ich ihr gesagt. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, noch nie geraucht. Und sie hat gelächelt. Es war das erste Mal dort nach dem Tod von meinem Vater. Es war schön. Es war schön und ich bin dann wirklich nach Deutschland geflogen. Und als ich im Flugzeug saß und als ich Hamburg sah, ja, ich bin zu Hause angekommen. Deutschland. War schön.
Das ist sehr bewegend auf vielerlei Ebenen. Was mich gerade, muss ich sagen, ganz besonders berührt hat, ist, wie du auch natürlich der Tod deines Vaters, das Wiederankommen und Wiedererkennen und sich doch fremd fühlen in Sri Lanka. Aber insbesondere auch, was du erzählt hast über dem Wiedersehen, auch das erste Wiedersehen mit deiner Mutter nach so vielen Jahren und dann die Feststellung zu haben, natürlich freust du dich, sie wiederzusehen, sie freut sich, dich wiederzusehen und trotzdem auch festzustellen, du fühlst dich fremd in und mit deiner eigenen Familie und sich vor Augen zu führen, wie schwer es ihr gefallen ist damals, ohne jeden Zweifel natürlich, dich gehen zu lassen, dich fortgehen zu lassen, dich fortzuschicken aus verschiedensten Gründen. Vor allem natürlich, um dein Leben zu sichern und zu retten, aber perspektivisch sicherlich auch, um Unterstützung als Familie zu halten. Ganz viele Hoffnung, ganz viele Ängste, ganz viele Zweifel. Vor allem aber natürlich dieses Gefühl, das sie haben muss als Mutter, dass ihr Herz herausgerissen wird, indem sie dich wegschickt. Trotzdem die Stärke zu haben, das zu tun. Und dann nach so vielen Jahren, nach einer Zeit, in der so viel Leben passiert ist, in der man ja auch so viel Leben des anderen, der anderen verpasst hat, das kann man ja nicht mehr wieder beschaffen. Sich dann wieder zu treffen und dann festzustellen, ich habe nicht meinen kleinen Umes wieder, sondern ich habe jemanden wieder und das ist auch mein Sohn, aber es ist ein anderer.
Ja, das ist, ich habe auch daraus auch meine Lehre gezogen. Wenn ich jetzt die wichtigsten Menschen in meinem Leben ein Geschenk machen möchte, dann verschenke ich denen Zeit, meine Zeit. Es gibt im Leben nichts, was wertvoller und wichtiger ist als gemeinsame Zeit. Das habe ich gelernt und das ist auch so. Weil die Zeit, die wir jetzt erleben, die gibt es jetzt nicht mehr. Und eine Materie kommt und geht, die kann man sich immer leisten. Aber die Zeit nicht. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir Zeit mit Menschen verbringen, die wir lieben, die wir schätzen, die uns lieben, die uns etwas bedeuten.
Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir heute so viel Zeit für mich genommen hast und für unsere Hörerinnen und Hörer. Ganz lieben Dank, Umes. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön. Vielen Dank für das Zuhören. Dankeschön.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.